Ihr Lieben, wir möchten fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Wir lesen miteinander die Verse 11 bis 28. Ein langer Abschnitt im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 11 bis 28. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu. Weil er aber nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was jeder erhandelt hätte. Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Wohl, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Und der zweite kam und sagte: Dein Pfund, Herr, hat 5 Pfunde eingebracht. Er sprach aber zu diesem: Und du, sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegst, und erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm: Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und bei meinem Kommen hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt her und erschlagt sie vor mir. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott und König, wir beten dich an, denn du regierst und du herrschst über alle Welt. Und du hast uns, die dein Reich beschenkt. Und so lehre uns nun, Herr, treu zu sein und dir zu dienen, bis du kommst. Herr, dazu schenk uns deine Gnade, deine Hilfe jetzt. Hilf uns, dass wir dein Wort begreifen und nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was wir hier hören, müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Wir sollten alle sehr intensiv darüber nachsinnen, was hier geschrieben steht. Oder wie Jesus einst sagte in Lukas 8, Vers 18, vielleicht erinnerst du dich noch. Er sagt: Gebt nun Acht, wie ihr zuhört. Gebt darauf Acht, wie ihr zuhört. Lasst uns genau zuhören, denn was Christus hier sagt, ist von entscheidender und größter Bedeutung. Worum geht es? Nun zur Erinnerung, Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem, und zwar um zu leiden und zu sterben, sein Leben zu geben als Sühneopfer, damit wir die Vergebung unserer Schuld empfangen. Auf dem Weg nach Jerusalem kehrt er in Jericho ein. Wir hatten gehört, bei einem reichen Oberzöllner, und ein Oberzöllner war ein Obersünder. Aber Christus kam nicht, um seine Sünden gut zu heißen, sondern um ihn von all seinen Sünden zu erlösen und sein Leben für immer zu verändern. Und dieser Mann bekehrte sich. Wir haben dann gelesen in Lukas 19, die Verse 9 bis 10. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil oder Rettung widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen, Jesus Christus, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nun lesen wir in unserem heutigen Predigttext dann weiter, Vers 11. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Also die Stimmung war freudig, sie waren in Feierlaune. Diesem Haus ist das Heil widerfahren, der Menschensohn ist gekommen. Christus benutzt diesen messianischen Titel aus dem Alten Testament. Er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist gekommen, um seinem Volk das Heil zu bringen. Und die Leute, die ihm zuhörten, waren begeistert. Seine Jünger waren begeistert. Und bei ihnen herrschte ein ganz bestimmtes Denken vor, eine Vorstellung, eine Erwartung, die sie hatten. Obwohl Jesus seinen Jüngern immer wieder sagte, er geht nach Jerusalem, um dort zu sterben, um sein Leben hinzugeben, konnten sie diese Worte nicht verstehen. Sie haben gedacht, dass genau das Gegenteil passiert. Jesus, der Messias, der von Gott gesalbte König, er zieht nun nach Jerusalem, zur Hauptstadt. Warum wohl? Sicher, um den Thron Davids wieder aufzurichten, um sich ganz Israel und die ganze Welt zu Füßen zu legen. Er wird herrschen in Ewigkeit, in Pracht und Macht und alle seine Feinde, auch die Römer, die Fremdherrscher in diesem Land, die das Land besetzen, er wird sie besiegen und sein ewiges Friedensreich aufrichten. Sie dachten, darum geht er jetzt nach Jerusalem. Christus wird sein ewiges Friedensreich auf Erden aufrichten und sie werden zu Fürsten, Machthaber und Gewaltige. Das Reich würde also jetzt sogleich erscheinen, wenn Christus nach Jerusalem geht. Wir haben heute in unserer Lesung gehört von Apostelgeschichte 1, selbst da fragten sie ihn noch, ob nicht jetzt die Zeit gekommen ist, das zu tun. Ja, sie meinten doch tatsächlich, Christus geht nach Jerusalem, um die Nationen in seine Hand zu nehmen. Sie verstanden nicht, dass er nach Jerusalem geht, um in die Hände der Nationen überliefert zu werden, um zu leiden und zu sterben. Sie haben sich sehr geirrt. Sie hatten falsche Erwartungen, was passiert in Jerusalem. Und hieran sehen wir, ihr Lieben, wie oft irren wir. Wie oft irren wir, weil wir nicht richtig zugehört haben. Oder weil unser Herz das nicht wirklich annehmen will, was wir dort hören. Aber dieses falsche Denken will Christus nun korrigieren mit einem Gleichnis. Unser falsches Denken muss korrigiert werden durch Gottes Wort. Vers 11. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Christus erzählt ihnen ein Gleichnis, um ihre Missverständnisse zu klären. Dieses Gleichnis lehrt sie, ja, wir können sagen, erstens, dass Christus nicht zunächst bleiben wird, um zu herrschen, sondern er wird sie verlassen, um zu herrschen. Außerdem wird Israel ihn nicht, die Juden ihn nicht jubelnd als König aufnehmen, sondern sie hassen ihn und sie wollen nicht, dass er über sie herrscht. Und drittens, sie werden jetzt nicht mit Christus herrschen in Macht und Herrlichkeit, sondern jetzt kommt erstmal eine Zeit der Niedrigkeit, des Verwaltens, des Dienens über weniges, bis Christus kommt. Eine Zeit des Arbeitens. Und viertens, nach dieser Zeit des Dienstes wird Christus wiederkommen. Dann werden sie ihm Rechenschaft ablegen müssen für ihre Arbeit, dann wird er alle seine Feinde vernichten und herrschen. So lasst uns über dieses Gleichnis genauer nachdenken. Vers 12, er sprach nun. Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Christus spricht von einem edlen Mann, der adlige Abstammung ist, ein Hochgeborener. Er verließ sein Land und zog weit, weit weg, um in einem fernen Land ein Königreich für sich zu empfangen, um dann wiederzukommen. Nun, dieses Szenario, das war den Juden nicht fremd, weil ein paar Jahrzehnte vorher etwas Bestimmtes geschah, was alle vor Augen hatten. Als Herodes der Große starb, König über Israel war, wollte er, dass sein Sohn Archelaos herrschen sollte. Aber das konnte man nicht einfach selbst entscheiden, weil Israel unter der Fremdherrschaft von Rom war. Also musste der Kaiser von Rom sein Ja dazu geben. Archelaos hatte nur ein Problem. Alle im Land hassten ihn. Er war unbeliebt wie kein anderer. Also, er musste schaffen, den Kaiser davon zu überzeugen, dass er die Herrschaft über dieses Land bekommt. Und so reiste er nach Rom. Und tatsächlich sandten sie noch eine Gesandtschaft mit, heimlich, die dann in Rom gegen Archelaus sprechen sollte und sagen sollte, wir hassen ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, er ist schlecht für uns. Ja, der Kaiser sagte, nun gut, ich gebe dir nur ein Teilgebiet von Israel und wenn du dann gut über dieses Teil regierst, dann wirst du vielleicht König über alles werden. Dieses Szenario, das war den Juden klar vor Augen. Schließlich herrschte dieser Mann. Doch Christus spricht hier nicht über Archelaus. Es ist ein Gleichnis. Dieses Gleichnis spricht davon, dass Christus der hochgeborene Mann ist. Er ist der einzig geborene Sohn Gottes, der Allerhöchste, erhaben über alle Menschen, der König der Könige, der Herr aller Herren, der Fürst des Lebens. Und kein Mensch hat ihn jemals dazu gemacht. Er ist der Hochgeborene, er ist aus Gott geboren, wahrer Gott aus wahrem Gott, wahres Licht aus wahres Licht, der vollkommene Herrscher von Ewigkeit her. Und dieser zog in ein fernes Land, um für sich ein Reich zu empfangen, um dann wiederzukommen. Gemeint ist, dass Christus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung die Jünger verließ. Wir haben es ja gerade gelesen in Apostelgeschichte 1. Warum? Um ein Reich für sich zu empfangen. Wie er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Nationen, macht sie zu Jüngern. Und dann angefangen in Jerusalem, in die ganze Welt. Christus ist nicht allein für Israel erschienen. Er will ein Weltreich an sich nehmen. Er nannte sich ja zuvor der Menschensohn, der gekommen ist, um zu retten. Ein Titel aus Daniel Kapitel 7, Abvers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. So ist Christus von seinen Jüngern gegangen in die himmlischen Höhen. Warum? Um die Herrschaft über alle Welt an sich zu nehmen. Wie es heißt im Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zu Besitz. Also Christus verließ sein Land, das Volk Israel, um auf dem himmlischen Thron Platz zu nehmen und die ganze Welt zu erobern. Wenn diese Zeit der Nationen erfüllt ist, wird er wiederkommen. Das heißt, wenn er erfolgreich Menschen erlöst hat, in sein ewiges Reich gerettet hat, aus jeder Nation und Stämmen und Völkern und Sprachen, er wird wiederkehren. Was lernen die Apostel durch diese Worte? Ja, Christus geht nach Jerusalem, aber nicht, um dort jetzt einfach das politische Reich aufzurichten. Er wird sie verlassen, um ein weltumspannendes Königreich zu empfangen, in dem er herrschen wird über alle Nationen. Ihr denkt viel zu klein über das, was Christus vorhat. Da kommt natürlich die Frage auf, aber was heißt das jetzt für die Apostel und seine Jünger? Was tun sie in dieser Zwischenzeit? Denn sie dachten ja, auf sie wartet Großes. Sie werden jetzt in Jerusalem sozusagen als Unterkönige, als Fürsten und Regenten eingesetzt. Sie werden zu seiner Rechten und zur Linken sitzen. Das war der Streitpunkt. Wer wird der Größte sein? Wer wird am meisten Macht haben und Herrlichkeit? Sie dachten, dieses Reich Gottes wird zugleich erscheinen. Aber nein, er wird in Jerusalem sterben, er wird auferstehen und sie verlassen. Was ist jetzt mit ihnen? Nun, bevor Christus sie einsetzt als Herren mit großer Macht, will er, dass sie lernen zu dienen als Knechte, indem sie treu über weniges sind. Bevor er sie über Großes einsetzt, sollen sie lernen zu dienen, Knechte zu sein über Geringes. Sie müssen Geduld haben, sie müssen Treue lernen. Vers 13. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich komme. Der Herr in dem Gleichnis ruft die 10 Diener. Er verlässt das Land, doch sie sollen bleiben. Er ruft sie und gibt einen jeden der 10 Knechte denselben Betrag von Geld. Jeder bekommt einen Pfund. Ein Pfund sind etwa 100 Denare, also 100 Tageslöhne. Also wir würden sagen, kein Reichtum, keine besonders große Summe. Deshalb sagt der Herr auch später, ihr wart über weniges treu. Sie sind nicht dadurch reich. Außerdem dient dieses Geld auch nicht einfach ihrer Selbstversorgung. Vielmehr gibt der Herr ihnen einen klaren Auftrag. Jeder der 10 bekommt einen Pfund. Das ist das Kapital, das jeder bekommt. Und er sprach, handelt, bis ich komme. Das Wort, das hier benutzt wird, handelt, meint wirklich wirtschaftliches, geschäftliches Handeln, also erhandeln, Gewinn machen. Ich gebe euch einen Betrag, damit ihr mit diesem Betrag handelt, in meiner Abwesenheit tätig sein. Ihr seid meine Verwalter meines Kapitals. Ihr sollt damit aktiv Geschäfte machen. Ihr sollt das Geld einsetzen, fleißig arbeiten, seid nicht untätig, handelt. Dies alles ist ein Test der Treue. Dies alles ist eine Prüfung ihres Charakters. Alle 10 bekommen die gleiche Summe. Alle sollen handeln, bis er kommt. Und wenn der Herr zurückkehrt, wird er auswerten, auf welchem Knecht man sich wirklich verlassen konnte. So ist es auch im Reich Gottes. Also die Jünger dachten, sie könnten jetzt herrschen in Macht und Herrlichkeit über die Städte Israels. Nein, sie sollen sich erstmal als treue, geringe Knechte erweisen. Im Dienst für den Herrn. Dass sie handeln mit dem, was er ihnen anvertraut hat. Und am Ende wird die große Abrechnung kommen und er wird schauen, ob jemand ein guter und treuer Knecht war. Die Apostel dachten, jetzt ist die Zeit zum Herrschen. Nein, jetzt ist die Zeit zum Dienen und zum Arbeiten. Jetzt ist nicht die Zeit, um auf Thronen zu sitzen. Jetzt ist die Zeit, wie ein Diener, wie ein Sklave zu arbeiten mit dem, was der Herr einem anvertraut hat. Der Herr Jesus hat seinen Knechten, natürlich insbesondere den Aposteln, aber auch allen anderen, die seine Diener sind, etwas anvertraut. Und damit sollen wir handeln, bis er kommt. Denkt daran, dass es ein Gleichnis ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass Christus uns Geld gibt und wir sollen dann wirtschaftlich irgendwie Gewinn machen. Nein, es muss hier geistlich verstanden werden. Aber was hat Christus denn jetzt seinen Jüngern anvertraut, was die Jünger einsetzen sollten, damit Christus dadurch Gewinn hat? Wofür steht das Geld? Nun, du musst sehen, dass es hier einen wichtigen Unterschied gibt zu dem ganz ähnlichen Gleichnis aus Matthäus Kapitel 25, das Gleichnis der anvertrauten Talente. Da bekommt jeder unterschiedlich, je nach seinen Gaben und Fähigkeiten. Hier in diesem Gleichnis bekommt jeder dasselbe. Es geht also hier in diesem Gleichnis nicht um individuelle Begabung, sondern um Treue, das einzusetzen, was der Herr einem jeden von uns gegeben hat. Und was haben wir alle empfangen? Nun, vielleicht können wir all das, was wir empfangen haben, einfach zusammenfassen unter diesem Schlagwort Gnade. Was hat Christus denn seinen Jüngern hinterlassen? Den Glauben an ihn? Das Wissen um die Geheimnisse des Reiches Gottes, das Evangelium? Was hat er ihnen anvertraut? Das Wissen, dass er König ist? Die Gnade, ihm dienen zu dürfen? Die Gnade, zu ihm zu gehören? Die Gnade, das Evangelium des Reiches Gottes zu verwalten und weiterzutragen? Und wir haben in Apostelgeschichte 1 gelesen, dass er ihnen sagt, bleibt dort, die Verheißung meines Vaters, sie wird über euch kommen. Und wir lesen dann in Kapitel 2, was passiert, auf jedem Einzelnen setzt sich der Heilige Geist. Nun, das, was wir empfangen haben von Christus, was er uns zurückgelassen hat, das ist nicht bloß eine Gabe. Wir verstehen hier, dass es eine Aufgabe ist. Christus gibt uns nicht bloß eine Gabe, er gibt uns mit der Gabe eine Aufgabe und die Frage ist, was tun wir damit? Nun, ob wir es predigen oder verkündigen und verbreiten, ob wir unsere Kinder erziehen in der Furcht und Ermahnung des Herrn, ob wir unser Geld einsetzen für die Verbreitung des Reiches Gottes, unsere Zeit, unsere Gaben, alles, damit das Wort Gottes wächst. Der Glaube an Christus, die Gnade, das Reich Gottes. Es heißt in Apostelgeschichte 6, Vers 7, und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde zum Glauben gehorsam. Apostelgeschichte 12, Vers 24, das Wort Gottes aber wuchs, mehrte sich. Apostelgeschichte 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Oh, jeder setzt das ein, was er empfangen hat. Wir alle haben diese Gnade empfangen. Die Gnade, den König zu kennen, die Gnade, zu seinem Reich, der Himmel zu gehören, das einzusetzen, das herrliche Evangelium, die Gnade Gottes, damit seine Herrschaft gefördert wird, ist es das, was der Herr uns anvertraut hat. Nun, die Knechte setzen das, was der Herr ihnen jetzt überlassen hat, womit sie handeln können. Alles, was er sie gelehrt hat, alles, was er an ihnen getan hat, die Gnade, das Evangelium, das Reich Gottes, das, was er ihnen gegeben hat, das setzen sie nicht ein in einer freundlichen Umgebung, wo jeder pro Jesus ist für den König. Nein, was ist denn eigentlich mit dem Land, in dem die Apostel wohnten? Das Land, das der hochgeborene Mann verlassen hat. Wie sehen Sie das Ganze, dass er ein Reich empfängt und König aller Könige ist? Wollen Sie ihm zujubeln? Die Jünger dachten, so wird das ablaufen. Und so war es ja auch erst bei dem Einzug in Jerusalem, wo alle gerufen haben, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber so schnell kippte diese Stimmung hinzu, kreuzigt ihn. Vers 14. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Irrt euch nicht, ich gehe nicht nach Jerusalem und werde mit offenen Armen empfangen. Und sie bieten mir den Thron Davids an. Sie werden mich ans Kreuz nageln. Das ist, was passiert. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und wenn wir dann das Lukas-Evangelium zu Ende lesen und die gesamte Apostelgeschichte, werden wir das immer und immer wieder sehen. Wisst ihr, die Juden haben sogar, die Leute sind da sogar hinterhergereist von ihnen, um die Apostel, zum Beispiel den Apostel Paulus, davon abzubringen, dass er das Reich Gottes den Nationen predigt. Sie haben gestritten gegen die Botschafter des Herrn, sodass am Ende Paulus sogar festgenommen wurde. Wenn Christus die Nation erobert, die Welt eingenommen hat, nein, sein Volk freut sich nicht darüber. Nun möge der Herr schenken, sich noch viele bekehren. Wir sehen das hier in der Apostelgeschichte, wie groß der Hass ist auf diesem König. Und hier schon im Lukas-Evangelium. Wenn Christus die Welt erobert hat und die Welt eingenommen hat, wenn er alle erkauft, alle gerettet hat aus allen Nationen, für die er gestorben ist. Wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sind, dann kommt er wieder, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann ist der große Tag der Abrechnung, auch gegenüber seine Feinde. Und das werden wir später sehen. Aber dies gilt nicht nur in Bezug auf Ungläubige, dass sie vor ihm erscheinen müssen, sondern erst einmal in Bezug auf seine Diener. So heißt es im Gleichnis, Vers 15. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was jeder erhandelt hätte. Also er wird in Erfahrung bringen, wie jeder mit dem Pfund, mit dem Geld umgegangen ist, das er ihnen als Leihgabe gegeben hat. Und so muss jeder Apostel und jeder Knecht des Herrn, jeder Diener, auch jede Magd vor ihm erscheinen müssen. So heißt es in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das heißt, es wird ein Gericht geben, den Tag der großen Abrechnung. Und hör mal, wir sehen es hier, jeder Einzelne muss vor ihm erscheinen. Jeder muss für sein eigenes Leben Rechenschaft ablegen. Und nun nennt Christus uns hier in diesem Gleichnis von diesen 10 Knechten 3 stellvertretend, um uns zu zeigen, was am Tag dieser großen Abrechnung geschieht. Lesen wir also weiter ab Vers 16. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Also der erste kommt, er war aktiv, er hat gearbeitet, er hat gehandelt, er schaffte es, von einem Pfund auf 10 zu kommen, das heißt 1000% Gewinn. Aber achte auch darauf, was dieser Knecht sagt. Er sagt nicht, siehe, ich habe dazu gewonnen. Achte genau darauf. Er sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Er redet hier davon, als sei der Pfund selbst aktiv. Er hat verstanden, dass er diesen Pfund nicht selber besitzt, dass das Besitz des Herrn ist. Und er spricht so, als hätte das Pfund selbst gearbeitet und sich selbst vermehrt. So auch geistlich. Was wir einsetzen, ist nicht unser. Und was wir einsetzen, hat selbst Kraft und arbeitet selbstständig. Martin Luther hat es einmal auf seine Weise ausgedrückt. Er sagt, ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, Oder wenn ich Wittenbergerisch Bier mit meinem Philipp Melanchthon getrunken habe. So viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan. Das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Das Wort. Tatsächlich muss ein Diener Gottes, der es recht beurteilt, was er in seinem Leben getan hat, sagen, das, was du mir anvertraut hast, das hat gewirkt. Ein Knecht Gottes rechnet allen Gewinn nicht sich selbst, sondern dem zu, was Gott einem anvertraut hat. Das Evangelium, es läuft, es hat die Kraft Gottes zur Erlösung. Gott selbst wirkt durch seine Gnade, Glauben und Buße und Heiligung und Wachstum. Er nimmt diese Welt ein, er erobert die Herzen. Und wir Knechte setzen ja nur das ein, was ihm gehört. Wohl die beste Stelle, um das auszulegen, was wir hier lesen, finden wir in 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir oder die in mir war. Hast du das gehört? Klingt das nicht ganz ähnlich wie das, was wir hier hören? Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber weil ich bin, was ich bin, aus Gottes Gnade und weil Gottes Gnade in mir und durch mich gearbeitet hat, es ist alles Gnade. Und darum habe ich auch das überschrieben, was Christus uns anvertraut hat, einfach mit diesem Wort Gnade. Gott hat mir Gnade gegeben, aber auch als Aufgabe. Nicht bloß als Gabe, sondern als Aufgabe, dass Gott in mir wirkt und durch mich wirkt und ich viel arbeite und er so viel Frucht hat, viel erntet, viel empfängt. Vers 17, und der Herr sprach zu ihm, wohl, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Der erste Knecht, der ist ein guter Knecht, er hat treu gedient, er hat seinem Herrn Gewinn erbracht, weil er über ein Pfund treu war, 10 dazu gewonnen hatte, er war treu im Geringsten. Generell das Geld, das der Herr uns anvertraut, ist für den Herrn das Geringste. Wir haben das ja schon gelesen in Lukas Kapitel 16, ab Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielen ungerecht. Wenn ihr nur in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Das anvertraute Geld, generell Geld, das der Herr uns gibt, ist noch das Geringste, dass wir dieses treu verwalten und einsetzen. Was erhält nun der Knecht dafür, dass er im Geringsten treu war? Er erhält Gewalt über 10 Städte, also Macht und Herrschaft über 10 Städte. Er hat 10 Pfund gewonnen und über 10 Städte wird er gesetzt. Der Herr hat ja ein Reich empfangen und er gibt Herrschaftsbereiche, wem er will. Überleg dir das. Was für ein gewaltiger Lohn und wie unverhältnismäßig eigentlich, würden wir sagen. 10 Pfunde dazu gewonnen, 10 Städte empfangen. Was bedeutet das jetzt für uns? Nun, manche würden gleich sagen, also wenn ich jetzt treu bin hier auf Erden, dann wird Gott mich im 1000-jährigen Reich oder 9 Himmel und neue Erde über Städte setzen. Und dann werde ich mit Christus herrschen. Nun, bedenke erst einmal, das ist ein Gleichnis. Das heißt, alles, was hier genannt wird, steht für etwas anderes. Also, du empfängst kein Pfund, du empfängst vielleicht auch keine Stadt. Der Punkt ist aber klar. Du warst im Geringen treu und hast deine Verantwortung ernst genommen, hast gehandelt, bis der Herr kam. Und nun wird der Herr dir viel, viel größere Verantwortung übertragen, wenn er kommt, so dass du ihm weiter dienst. Und das werden unterschiedlich große Verantwortungsgebiete sein. Er wird jedem Knecht auch unterschiedlich belohnen mit unterschiedlicher Verantwortung. Die Schrift spricht auch sehr deutlich davon, dass wir mit Christus regieren werden. Von daher ist es gar nicht so weit hergeholt, dass es Städte sein könnten. Aber denkt daran, das ist ein Gleichnis. Der Punkt ist klar. Der Herr wird uns über Großes setzen, wenn wir ihm im Geringen treu waren. Es geht hier um große Verantwortung, um ihm weiter zu dienen. Vers 18. Und der zweite kam und sagte, dein Pfund, Herr, hat 5 Pfunde eingebracht. Er aber sprach zu diesem, und du sei über 5 Städte, also gesetzt. Dieser war auch ein guter Knecht, er hat die Hälfte eingebracht von seinem Vorgänger und dennoch hat er 500% Gewinn gemacht. Auch dieser spricht so, als hätte dieses Geld selbstständig gearbeitet und Gewinn erbracht. Er wird über 5 Städte gesetzt. Wir erkennen hier, ihr Lieben, dass es unterschiedliche Grade der Belohnung geben wird im Gericht. J.C. Ryle hat es einmal so ausgedrückt: Unser Anspruch auf dem Himmel ist ganz aus Gnade. Da kannst du dir nichts erarbeiten. Das ist ganz aus Gnade. Der Grad unserer Herrlichkeit im Himmel aber wird im Verhältnis zu unseren Werken stehen. Hast du das gehört? Das heißt, es gibt hier auf Erden unterschiedliche Grade der Nützlichkeit. So wird es auch in der Ewigkeit unterschiedliche Grade an Verantwortung geben. Man bedenke, es geht hier einfach nicht um Lohn für sich selbst, es geht vielmehr darum, größere Verantwortung zu bekommen, das heißt größere Möglichkeit, um zu dienen. Verstehst du? Es geht hier nicht um persönliche Bereicherung, es geht darum, dass du den Herrn im Geringen treu gedient hast und so wird er dich über Größeres setzen, damit du ihn in größerer Weise dienen kannst. Wer treu hier auf Erden etwas Kleines getan hat, wird in Ewigkeit Größeres tun können, weil ihm größere Verantwortung übertragen wird. Ganz gleich, wie klein und unbedeutend dein Dienstbereich, deine Aufgabe ist in der Gemeinde, im Reich Gottes, achte es nicht gering. Deine Treue in den scheinbar geringen Dingen wird darüber entscheiden, ob du über Größeres eingesetzt werden wirst. Überleg dir diesen gewaltigen Unterschied. 1 Pfund gut verwaltet, dazu gewonnen, über Städte eingesetzt. Überleg dir das. Wenn das Reich Gottes erscheint, in sichtbarer Weise, dass Christus kommt, wiederkommt, dann werden wir ihm weiter dienen. Es wird Aufgaben geben, große und gewaltige Aufgaben. Und er wird seine treuen Knechte darüber einsetzen. Also, was tun wir mit dem, was der Herr uns anvertraut hat, mit der Gnade, die du empfangen hast? Handelst du treu? Arbeitest du zuverlässig? Gewinnst du für deinen Herrn dazu, dass du einfach das einsetzt, was er dir gegeben hat? Was du hier Tag für Tag im Geringsten tust, hat ewige große Bedeutung. Hudson Taylor, der Missionar, hatte recht, als er sagte, eine Kleinigkeit ist nur eine Kleinigkeit. Aber Treue in einer Kleinigkeit ist eine große Sache. Jeden Tag, in deinem Alltag, zeigt sich, ob du treu bist über das Geringste, über das Kleine. Für den Herrn ist dies, dass du treu bist im Geringen, eine große Sache. Und er wird dich über Großes setzen. Was du hier tust, hat Auswirkung auf die Ewigkeit. Unterschätze darum nicht diese scheinbar kleinen Dienste. Es kommt nämlich auf die Treue an. Wenn wir untreu sind im Geringsten, wird es große Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Schau mal, was jetzt mit dem Knecht passiert, der kein guter Knecht war. Vers 20. Der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Also er kommt und sagt, hier ist dein Pfund. Ich habe es sicher für dich verwahrt und dann auch noch in einem Schweißtuch. Also eigentlich hätte er hart arbeiten müssen mit diesem Pfund. Er hätte schwitzen müssen und sich mit diesem Schweißtuch seinen Schweiß abwischen müssen. Dazu hätte er es gebrauchen sollen. Aber er nimmt es und wickelt da lieber das Geld drin ein in ein Tuch. Erkennst du, dass das klarer, eindeutiger, böswilliger Ungehorsam ist? Erkennst du, dass es keine Kleinigkeit ist, was der Mann hier tut? Warum? Wozu hatte der Herr ihm den Pfund gegeben? Das Pfund gegeben, wozu? Er sollte handeln, bis er wiederkommt. Ein klarer Auftrag. Es heißt nicht, bewahre das, bis ich wiederkomme. Es heißt, handel damit. Und er war einfach tatenlos. Er war einfach treulos. Er hat einfach nichts getan von dem, was der Herr ihm geboten hatte. Anstatt nun seine Sünde einzusehen und zu zittern und um Vergebung zu bitten, sagt, wem gibt er die Schuld für sein Versagen? Wem gibt er die Schuld für sein Versagen? Vers 21. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Also ist doch schon irgendwie verständlich, dass ich so gehandelt habe oder nicht. Schließlich weiß doch jeder, du bist ein strenger Mann. Er sagt doch tatsächlich, dass er sich fürchtete und darum nichts getan hat von dem, was sein Herr ihm gesagt hat. Denn er ist streng. Schau mal, was für ein schlechtes und falsches Bild er von seinem Herrn hat. Er sagt, er fürchtete ihn, weil er streng ist. Und wie zeigt sich diese Strenge? Was sagt er? Er nimmt sich Sachen, an denen er nicht gearbeitet hat. Also du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Also die Logik ist diese. Wenn ich etwas erwirtschafte, nimmst du es mir weg, obwohl du es selber nicht erarbeitet hast. Er stellt hier seinen Herrn als geizig, als habgierig dar, der so streng ist, dass er seinen Knechten nichts gönnt und nur haben will. Der nicht anerkennen kann, dass jemand erarbeitet hat und erwirtschaftet hat. Während die anderen Knechte klar gesagt haben, dein Pfund hat Gewinn erbracht. Herr, du erntest doch, was du gesät hast. Es ist alles deins. Sagt er, hätte ich gearbeitet, du hättest es mir weggenommen. Also erstmal gar kein Risiko eingehen, lieber auf Nummer sicher. Vielleicht war die Furcht auch da. Ja, und wenn ich gehandelt hätte und wenn ich etwas verloren hätte, dann hättest du, strenger Herr, es dennoch von meiner Hand gefordert. Denn du nimmst, was dir eigentlich gar nicht gehört. Das heißt, im Grunde, bei so einem Herrn kann man nur verlieren. Aber siehst du, dass er zwar redet von Furcht, aber diesen Herrn überhaupt nicht fürchtet, sondern ihn nur verachtet? Ein geiziger, überstrenger, selbstsüchtiger Herr. Er gibt seinem Herrn die Schuld für seinen Ungehorsam, für seine Faulheit, für sein Versagen. Und wie viele sogenannte Christen sind so, die dem Herrn nicht dienen. Weil sie sowieso nur an sich denken und sagen, da springt nichts für mich raus und ich kann auch nur verlieren. Also alles, was ich erarbeite, nimmt er eh weg. Und wenn ich etwas verliere und wenn ich versage, dann wird er mich richten dafür. Also ich kann nur verlieren bei so einem strengen Gott. Und im Grunde geben sie Gott die Schuld für ihre Faulheit und Untätigkeit, für ihren Ungehorsam. Sie haben ein falsches Gottesbild. Manche sind gelähmt vor Angst, weil sie sagen, Gott ist so streng und immer nur daran denken, wie er sie richten wird und wie er nehmen wird von ihnen. Er nimmt und nimmt und nimmt. Und sie erkennen nicht, dass man bei diesem Gott nur gewinnen kann, wenn man ihm dient, weil er ein großzügiger und gnädiger Herr ist. Nein, nicht Gott ist böse, dieser Knecht ist böse. Sie denken nicht an ihren Herrn und an seinen Gewinn, sondern nur an sich selbst. Sie wollen auf Nummer sicher gehen und kein Risiko eingehen. Ungehorsam. Weil er gesagt hat, dass man handeln soll. Es heißt in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend oder ja, überreich, in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wie können wir es wagen, zu meinen, wir dienen dem Herrn und es wird keinen Gewinn geben und er wird nicht empfangen? Und ihm dann noch die Schuld dafür zu geben, dass wir untätig waren und ungehorsam? Gott ist immer der strenge Herr, der ausnutzt und immer nur ausnimmt, der immer nur fordert und verlangt und man steht immer unter Leistungsdruck. Ist das so? Hast du so diesen Gott und Herrn kennengelernt? Wirklich? Einer, der dich knechtet? Einer, der dich ausnimmt und ausnutzt? Wirklich? Ist dieser Herr im Gleichnis ein strenger Mann? Ein geiziger, raffgieriger Mann? Sieh doch hin! Er vertraut dir sein Geld an, was du überhaupt nicht verdienst. Und dann, wenn du gearbeitet hast und nur ein bisschen erwirtschaftet hast, Er belohnt dich unverhältnismäßig vielfach, erstattet es dir. Dieser König, er ist ein großherziger, großzügiger, überaus gütiger Herr. 10 Städte für 10 Pfunde. Wie er nimmt. Schau, wie er gibt. Schau, wie er gibt. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott. Wie reagiert der Herr auf solche böse Knechte, die so undankbar und solch böse Worte sprechen? Vers 22. Er spricht zu ihm: Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und bei meinem Kommen hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Er ist kein guter Knecht, sondern ein böser. Und seine eigenen Worte verdammen ihn. Er dachte, er könnte sich mit seinen Worten irgendwie erklären. Seine Worte machen es nur noch schlimmer. Seine Worte verdammen ihn. Er sagt, ich fürchtete dich, du bist streng. Aber in Wahrheit hatte er keine Furcht, er hatte nur Verachtung. Denn schau mal, er hat sich nicht die geringsten Gedanken gemacht bezüglich des anvertrauten Guts. Denn er ist nicht einmal auf die Idee gekommen, das auf eine Bank zu bringen. Das heißt, andere arbeiten und verwalten das und werden und er wird am Ende Zinsen bekommen. Nicht einmal das Allerwenigste. Er ist nicht einmal, wenn er selbst nicht handelt, auf die Idee gekommen, anderen zu helfen, dass sie handeln können, damit wenigstens etwas bei rumkommt. Er verachtet seinen Herrn und das anvertraute Gut. Ihm ging es nur um sich selbst. Ihm ist sein Herr und sein Auftrag nichts wert. Und seine eigenen bösen Worte werden ihn verdammen. Der Herr wird ihn tatsächlich als strenger Richter richten. Das, wovor er sich so gefürchtet hat, dass er ein strenger Mann ist, wird nun über ihn kommen ohne Erbarmen. Wie lautet das Urteil? Vers 24. Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Also dem untreuen, bösen Knecht wird alles weggenommen. Er hat nichts mehr. Wem wird es gegeben? Dem, der am meisten gewonnen hat. Er empfängt alles. Weil der sich am treuesten erwiesen hat, der ist auch, auf den man sich am meisten verlassen kann. Und somit erhält er auch am meisten. Das hatten wir schon einmal in Lukas Kapitel 8 gelesen, Vers 18. Gebt nun Acht, wie ihr zuhört. Denn wer irgend hat, dem wird gegeben werden. Und wer irgend nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, weggenommen werden. Christus spricht zu dir. Er spricht von der Gnade, den Geheimnissen des Reiches Gottes, von seiner Herrschaft. Er spricht zu dir. Hast du empfangen? Hast du damit gehandelt, mit dieser Gnade? Wenn nicht, so wird dir alles genommen werden, was du dachtest zu besitzen. Vers 27 lesen wir, was mit all jenen passiert, sie nicht wollten, dass er über sie herrscht. Vers 27. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt her und erschlagt sie vor mir. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Also gemeint sind seine Bürger, die ihn nicht aufnehmen wollten. Die Führer der Juden, die ihn nicht als König haben wollten. Lesen wir nicht in Johannes 19, Vers 15. Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Und die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. 70 Jahre nach Christus war es tatsächlich so weit, dass sie alle erschlagen wurden von den Römern, die Christus nicht als König wollten. In Jerusalem, die ihn nicht annehmen wollten als Herrscher. Sie wurden alle niedergestreckt und das Blut floss durch die Stadt wie Flüsse. Aber das, was in Jerusalem geschah, das wird auf der ganzen Welt geschehen. Denn das Evangelium ging ja hinaus in alle Welt. Was geschieht mit solchen, die diese frohe Botschaft der Gnade in Christus und seiner Herrschaft nicht annehmen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her, wenn er kommt, kommt er mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dann wird er Vergeltung üben an denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchten. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Vor seinem Angesicht bringt sie her zu mir. Der Tag wird kommen, wo Christus alle seine Feinde zunichte macht und alle seine Knechte zu Lohn. Bis dahin, bis zu diesem Tag, müssen wir tätig sein und einsetzen, was wir haben. Nun, was bedeutet das jetzt alles, was wir gelesen haben? Dieses Gleichnis soll zunächst einmal falsches Denken korrigieren. Und denken, dass es schon durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder gab, wo Leute ergriffen sind von einem Endzeitfieber, wo sie denken, jetzt ist es soweit und nicht mehr handeln und nicht mehr arbeiten. Christus sagt uns, wir sollen handeln, bis er kommt. Jetzt ist nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen. Es heißt in Galater Kapitel 6, Vers 9, lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Jetzt ist die Zeit zu arbeiten, bis er kommt. Jeder von uns hat Gnade von Christus, ihn doch zu kennen, ihm zu dienen, das Evangelium des Reiches Gottes verwaltet zu sein. Und nun müssen wir handeln. Es einsetzen, ein Risiko einsetzen, ein Risiko eingehen, es einzusetzen. Nun, vielleicht bist du einer von denen, die gar nicht wollen, dass Christus über sie herrscht. Hast du gehört, was auf dich zukommt? Die ewige Strafe, das ewige Verderben vor seinem Angesicht. Darum bedeutet dieses Gleichnis für dich, kehre um und erwirf dich der Herrschaft Jesu Christi. Bekehre dich, glaube heute daran, dass Christus auch dein Herr und König ist. Geh auf die Knie, rufe den Namen des Herrn an, dass er sich über dich erbarmt. Aber all jene von uns, die schon seine Knechte sind, was sagt uns dieses Gleichnis? Dieses Gleichnis lehrt dich, dass jetzt nicht die Zeit da ist, um auf dem Thron zu sitzen und zu herrschen im Sinne von, wir sind jetzt schon verherrlicht. Wir sind eins mit Christus und sitzen geistlich schon mit ihm auf dem Thron und der Sieg ist schon errungen. Aber jetzt, solange wir hier sind, bevor er kommt, ist die Zeit zum Arbeiten. Ist die Zeit, auch in dem Geringsten, was er uns anvertraut hat, treu zu sein. Und wenn du dich als hier als treu erweist, wird er dich über größere Verantwortung einsetzen, ihm noch in größerer Weise zu dienen, als du es dir jemals erträumen könntest. Verstehst du? Ich sage euch offen, dass ich so manches Mal in die Versuchung komme, auch so falsch zu denken und sage, der Herr ist so streng und ein strengeres Gericht wird vor allem über mich kommen, wenn ich was Falsches gesagt habe oder nicht mich genug gekümmert habe. Denn es heißt doch in Jakobus Kapitel 3, Vers 10, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen würden, werden. Und manchmal kommt dieser Gedanke, dann lasse ich es lieber, dann bin ich vielleicht lieber einfach, ich möchte lieber hier sitzen und lieber zuhören. Vielleicht einer anderen Arbeit nachgehen. Aber ich sage euch, dass dieser Text mich davon abhält, diese Gedanken zu haben, sie zu pflegen. Ich kann so nicht handeln. Du kannst so nicht handeln. Das, was der Herr dir gegeben hat, du musst es einsetzen. Du kannst nicht auf Nummer sicher gehen und sagen, ich will kein Risiko eingehen, was, wenn ich was falsch mache. Du musst handeln mit dem, was er dir gegeben hat. Der Punkt in diesem Gleichnis ist, dass alle das Gleiche empfangen haben. Und bist du kein Pastor, bist du vielleicht kein Amtsträger in der Gemeinde, du bist ganz genau so ein Verwalter von dem, was der Herr dir gegeben hat. Du bist Verwalter in seinem Reich. Die Frage ist, ob du handelst, bis er kommt. Was machst du daraus? Weil der Punkt von diesem Gleichnis ist, setze alles ein oder verliere alles. Verstehst du? Am Ende wird offenbart, ob du dem Herrn wirklich gedient hast und keine faule Ausrede wird akzeptiert. Unsere Ausreden werden es nur noch umso schlimmer machen und unsere eigenen Worte werden uns verurteilen. Darum nimm das Geringe, das du hast, das Wenige. Nimm es ernst. Mach etwas in dieser Zeit, bis der Herr kommt. Handle bis zum Tag der Abrechnung. Sei aktiv. Jeden Tag frage dich, was habe ich getan für den Herrn? Denn es heißt in Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand zu tun finde, das tue in deiner Kraft. Handle, sei aktiv. Jeder von uns, wir sind Verwalter, wir sind Händler, wir müssen es einsetzen. Keiner von uns kann ein Zuschauer sein. Denke auch daran, dass du dich nicht selbst zu irgendetwas machst. Wie die Jünger dachten, wer wird der Erste sein? Wer wird zur Linken und zur Rechten sitzen? Du setzt dich nicht selber ein über irgendetwas. Das, was dir anvertraut wurde, daran möchtest du treu sein. Und wenn es vor der Welt gering erscheint und wenig, der Herr sieht es und es ist groß in seinen Augen. Darum gebrauche es oder verliere es. Es gibt keinen Zwischenweg. Bei alledem bedenke, dass dieser böse Knecht ein falsches Bild hatte. Dieser Herr soll solch ein strenger Herr sein, dass er einfach nur nimmt? Ist Jesus, als er dieses Gleichnis sprach, nicht auf dem Weg nach Jerusalem, um sein Leben zu geben für seine Diener, von denen er sagt, ich nenne euch nicht länger meine Sklaven, meine Knechte, sondern meine Freunde? Sagte nicht in Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Er ist gestorben. Er hat Seelen erkauft. Es ist seine Gnade, die alles erwirkt. Er hat es gegeben. So heißt es in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. So, wenn das Fund, das wir haben, wenn die guten Werke, die wir tun aus seiner Gnade, wenn es etwas erwirtschaftet, dann, weil der Herr sich für uns gegeben hat in Jerusalem, dann, weil er uns erkauft hat durch sein Blut. Dann, weil er in uns wirkt, was vor ihm selbst wohlgefällig ist. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Wir müssen vielmehr sagen, Herr, das Wenige, das du mir anvertraut hast, mag es viel geworden sein, es ist dein Pfund, es ist deine Gnade, das alles erwirtschaftet hat. Und wenn ganze Städte sich bekehren und die Welt eingenommen wird für den Herrn und wenn der Herr uns gebraucht zur Verkündigung des Evangeliums, wir kommen und legen unsere Krone nieder zu seinen Füßen und sagen, du und du allein hast alles gewirkt. Wir müssen vielmehr sagen, wenn wir wenig tun für den Herrn Jesus Christus, wie kann das sein? Denn er hat alles getan für uns. Wie wenig haben wir eigentlich für Jesus getan im Vergleich zu dem vielen, das er für uns getan hat? Was für einen gnädigen und großzügigen und guten Herrn haben wir? Lasst uns ihm dienen von ganzem Herzen und das, was er uns gegeben hat, treu einsetzen zur Ehre seines Namens, damit er gerühmt sei, er gepriesen sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.